Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hören wir zur Predigt ein Wort aus dem Johannesevangelium, aus dem 19. Kapitel, einerseits noch aus dem Prozess Jesu und dann die Hinrichtung. Bitte, wenn wir dazu miteinander aufstehen. Da ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten aus Dornenzweigen eine Krone und setzten sie Jesus auf. Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um, traten vor ihn hin und riefen: Sei gegrüßt, du König der Juden. Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Darauf ging Pilatus noch einmal zum Volk hinaus und sagte: Ich bringe ihn euch hier heraus, damit ihr seht, dass ich keinen Grund zu einer Verurteilung finden kann. Es geht weiter hin und her, und schließlich heißt es, da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus und gab ihn frei zur Kreuzigung. Die Soldaten übernahmen Jesus. Er trug selbst sein Kreuz aus der Stadt hinaus bis zur sogenannten Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz und mit ihm noch zwei andere, den einen links, den anderen rechts und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, darauf stand: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nicht weit von Jerusalem entfernt. Deshalb lasen viele Juden diese Aufschrift. Sie war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester sprachen zu Pilatus: Schreib nicht, der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus sagte: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in vier Teile. Jeder erhielt einen Teil. Das Untergewand aber war aus einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten untereinander: Wir wollen es nicht zerreißen, das Los soll entscheiden, wer es bekommt. So traf ein, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, mein Gewand haben sie verlost. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und deren Schwester, sowie Maria, die Frau des Klopas, und Maria aus Magdala. Jesus sah seine Mutter dort stehen und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte. Da sagte er zu seiner Mutter: Frau, er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Aber damit die Voraussagen der Heiligen Schriften vollends ganz in Erfüllung gingen, sagte er: Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Gefäß mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn an einen Hyssopstengel und hielten ihn Jesus an die Lippen. Jesus nahm davon und sagte: Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Amen. In der Leidensgeschichte von Jesus, da kommen einige Gegenstände vor. Und über zwei davon möchte ich heute sprechen. Der eine, das ist das Schild, das oben am Kreuz befestigt worden ist. Und der andere Gegenstand ist die, ich hoffe, man kann sehen, die Dornenkrone von Ende mit dem Schild, das am Kreuz befestigt wurde. Johannes erzählt uns, dass Pilatus diese Aufschrift machen ließ: Jesus von Nazareth, der König der Juden, in 3 Sprachen verfasst, auf Hebräisch, auf Griechisch und auf Lateinisch. Am bekanntesten ist uns wohl da ganz oben die lateinische Aufschrift: Jesus Nazarenus Rex Judeorum, die viele Künstler, die Jesus am Kreuz dargestellt haben, haben die Anfangsbuchstaben davon genommen und ganz oben hingeschrieben, von daher INRI, wo man die Kreuzesdarstellungen lesen kann. Eigentlich war das eine Anklageschrift. Eine Anklageschrift gegen Jesus, nämlich Jesus wäre ein Aufrührer. Sagt so viel aus: im ganzen Römischen Reich gibt es nur einen, der das Sagen hat, und das ist der Kaiser. Und von ihm leiten sich die anderen Autoritäten auch ab. Aber einen König der Juden, den kann es im Römischen Reich nicht geben. Mit dem muss man kurzen Prozess machen, den muss man hinrichten. Jetzt hat andererseits Pilatus ganz genau gewusst, dass diese Anklageschrift eigentlich nicht haltbar ist. Wir lesen bei Johannes, er hat Jesus verhört und kommt sehr bald drauf, der ist politisch eigentlich nicht gefährlich. Und er geht raus zum Volk und sagt: ich finde keine Schuld an ihm, aber er hat nicht das nötige Rückgrat, um wirklich durchzusetzen, dass er Jesus freilässt. Er gibt dann schließlich dem Druck der Massen nach und lässt Jesus hinrichten. Und dann bekommt Jesus höchstwahrscheinlich diese Tafel um den Hals gehängt. Wir wissen aus der Geschichte, dass die meisten Hingerichteten, also die meisten, die am Kreuz hingerichtet wurden, die sollen diese Tafel dann umgehängt bekommen haben, und dann haben sie das Kreuz zum Richtplatz getragen. Jeder sollte sehen, warum derjenige jetzt getötet wird. Und dann beim Richtplatz selber wird diese Tafel am Kreuz angebracht. Jetzt wäre es eigentlich lächerlich, über diese Anklageschrift noch weiter zu reden, wenn es da nicht noch eine andere Anklageschrift gäbe. Und das ist die Anklageschrift gegen Sie und gegen mich. Was meine ich damit? Auf dieser Anklageschrift stehen die Dinge, die wir Böses getan haben, Böses gesagt haben, aber nicht nur das, auch das Gute, das wir unterlassen haben. Und es gibt verschiedene Momente, wo uns diese Anklageschrift plötzlich ganz stark vor Augen steht. Wo uns bewusst wird: ja, ich habe versagt. Und ich habe eigentlich nichts vorzubringen für mich. Viele Menschen, die dem Tod ins Auge schauen, erzählen uns, dass ihnen da plötzlich diese Anklageschrift ganz stark vor Augen steht. Ich habe eigentlich nichts, was ich vorweisen kann. Da gibt es so viel, was mich anklagt. Und dann stecken wir diese Anklageschrift oft wieder weg und tun so, als gäbe es sie nicht, aber sie ist trotzdem da. Was hat das Ganze jetzt mit dem Karfreitag zu tun? Paulus schreibt einmal über diese Anklageschrift: Jesus hat sie genommen und hat sie gegen sich selber gerichtet. Hat sie ans Kreuz geheftet und damit hat er sie ausgelöscht. Das heißt, da gibt es eine Anklageschrift, die gegen mich gerichtet ist, und Jesus kommt und nimmt sie und sagt: das ist von nun an mein Problem. Das ist von nun an meine Sache. Ich kümmere mich darum, und dafür geht Jesus ins Kreuz. Und die Anklageschrift, die gegen uns gerichtet ist, auf sich zu nehmen. Wir haben es heute gehört bei der Altarlesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Da sagt der Prophet: der Herr warf unsere ganze Sünde auf ihn. Das drückt das aus. Die Anklageschrift kommt zum Kreuz. Jesus nimmt diese Anklageschrift auf sich. Ich habe vorhin schon gesagt, oft neigen wir dazu, dass wir
wenn wir da ein bisschen was spüren, da steht etwas gegen uns. Wir haben Gutes unterlassen, wir haben Böses getan, Böses gesagt, dass wir das zur Seite schieben. Ein ganz beliebtes Mittel ist auch, dass wir zum Beispiel sagen, stimmt schon, aber da gibt es noch viele andere, die haben noch eine viel längere Liste. Der Karfreitag zeigt uns einen ganz anderen Weg, nämlich bring diese Anklageschrift zu Jesus am Kreuz. Und dort kommst du zur Ruhe. Also das war das erste, das Schild, das am Kreuz von Jesus gehangen ist. Und ich komme zum zweiten, zur Dornenkrone. Ich muss dazu sagen, ich habe da eigentlich eine ganz harmlose Version aus irgendwelchen Dornen, die es bei uns im Garten gibt, hergestellt. Die Dornenkrone, die Jesus gehabt hat, die war erstens um einiges größer, und die Dornen, die es im Heiligen Land gibt, die sind bis zu 3 Zentimeter lang. Und das hat man Jesus auf den Kopf gedrückt. Johannes erzählt uns, Pilatus wollte Jesus eigentlich freilassen. Irgendwie war die ganze Sache unheimlich. Aber da ist andererseits der Druck der Massen, die schreien, kreuzige ihn, und jetzt denkt er sich, ich mache einen Kompromiss. Ich lasse Jesus einerseits auspeitschen, lasse ihn geißeln, lasse ihn wirklich sehr elend zurichten, und vielleicht ist dann das Volk zufrieden und dann kann ich ihn freilassen. Und das war der Hintergrund. Jesus wird zur Geißelung geführt und wirklich übel zugerichtet, und bei dem im Rahmen dieser Geißelung treiben die Soldaten ihren Spott mit ihm, flechten diese Krone aus Dornen, setzen sie Jesus auf den Kopf, ziehen ihm einen purpurfarbenen Mantel an und dann fallen sie vor ihm nieder, verspotten ihn und sagen, sei gegrüßt, du König der Juden, und so weiter und so weiter. Jetzt muss man sich einmal klar machen, mit wem die Soldaten das gemacht haben. Johannes schreibt von Jesus, alle Dinge sind durch ihn geschaffen worden. Das heißt, Jesus war bei der Schöpfung beteiligt. Jesus war der, der das ganze Universum ins Leben gerufen hat. Alle Dinge sind durch ihn geschaffen worden, und es gibt nichts, das geschaffen wurde, das nicht durch ihn gemacht wurde. Und wir haben vorhin im Glaubensbekenntnis bekannt, er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Also das ist der Mann, der da verspottet wird von den Soldaten. Und da spürt man ein bisschen, was geschieht, wenn Gott sich schwach macht. Wenn Gott seine Macht ablegt und sich in die Hände der Menschen begibt. So weit kann es gehen, dass Gott verspottet wird, dass man eigentlich alles mit ihm tut, was man sich so vorstellen kann. Gott macht sich schwach. Und jetzt ist aber etwas ganz Merkwürdiges. Paulus schreibt einmal, die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Das heißt, gerade in der Schwachheit Gottes, und die Dornenkrone ist so ein Symbol für die Schwachheit Gottes, da liegt eine ganz ungeheure Kraft. Ich will versuchen zu erklären, was damit gemeint ist. Ich gehe noch einmal zum Pilatus. Sicherlich, der Pilatus hat Macht. Sogar ganz schön viel Macht. Er kann Menschen zum Tod verurteilen, er kann Menschen freilassen. Andererseits, letzten Endes hat er keine Macht über die Gedanken der Menschen. Letzten Endes hat er keine Macht über die Herzen der Menschen. Er kann zwar äußerlich viel Gewalt ausüben, aber innerlich hat er keine Kontrolle. In ganz abgeschwächter Form erlebe ich das als Lehrer. In gewisser Weise, natürlich habe ich äußerlich Macht über die Schüler. Erstens bin ich erwachsen, die Schüler sind Kinder und Jugendliche. Und zweitens, ich stehe in meiner Funktion als Lehrer, also der Direktor steht hinter mir und so weiter und so weiter. Also ich habe eine gewisse, wenn man so will, Macht über meine Schüler. Aber ich habe keine Macht über ihre Gedanken. Die können sich denken, was ich will, was sie wollen. Ich kann das nicht kontrollieren. Ich habe keine Macht über ihre Herzen. Aber der König mit der Dornenkrone, der hat Macht. Der König mit der Dornenkrone, der hat Macht über unser Inneres. Ich möchte dazu auch ein Beispiel erzählen. Ein guter Bekannter von mir, der macht Alpha-Kurse, nicht so wie wir hier in der Kirche, sondern im Gefängnis. Und er hat einmal Folgendes erzählt. An einem Nachmittag, und es ist bei dem Kurs gerade gegangen darum, warum ist Jesus gestorben? Und er hat das einfach erklärt, was Jesus da getan hat, dass Jesus da die Anklageschrift, die gegen uns gerichtet war, auf sich genommen hat. Und nachdem er das erklärt hat, kommt ein Häftling auf ihn zu, das war jemand aus dem ehemaligen Jugoslawien, der im Jugoslawienkrieg war und dort ja, ziemlich stark verwickelt war. Und dieser Mann kommt auf ihn zu, packt ihn, schaut ihm ins Gesicht und sagt ihm, ist das wirklich wahr, was du da gesagt hast? Plötzlich ist diesem Mann klar geworden, wenn das stimmt, dann habe ich noch eine Chance. Wenn das stimmt, dann kann ich noch einmal neu beginnen. Versteht ihr? Da wird dieser Mann im Inneren berührt von der Macht von Jesus mit der Dornenkrone. Keine äußerliche Macht, aber eine Macht, die uns innerlich packt. Eine Macht, die unsere Herzen verändern kann. Eine Macht, die uns einen Neuanfang schenkt. Und zum Schluss muss ich Ihnen noch etwas sehr Ernstes sagen. Komm noch einmal zu Pilatus. Der Pilatus, ich habe es schon gesagt, hat kein gutes Gefühl dabei gehabt, Jesus zu verurteilen. Und er wollte irgendwie einen Kompromiss schließen. Er wollte Jesus zumindest ein bisschen geißeln, damit das Volk zufrieden ist und dann Jesus freilassen. Aus dem Matthäus-Evangelium wissen wir sogar, dass er sich vor dem Volk die Hände gewaschen hat und gesagt hat, ich habe da nichts zu tun mit der Verurteilung. Das Problem ist nur, wenn es um Jesus geht, da gibt es keine Kompromisse. Wenn es um Jesus geht, da ist jeder von uns gefragt nach einer ganz klaren Antwort. Da kann ich nicht sagen, ja, so ein bisschen ja, aber wieder doch nicht. Da stehen wir plötzlich vor Gott und er fragt uns, was tust du mit diesem Angebot? Was tust du damit, dass da jemand die Anklageschrift gegen dich ans Kreuz genommen hat? Ich möchte Sie einladen, dass wir jetzt am Ende der Predigt einfach vor Gott still werden und Gott eine Antwort geben. Vielleicht gibt es auch Dinge, die Ihnen wirklich bewusst sind. Dinge, die auf dieser Anklageschrift stehen. Lassen Sie diese Dinge nicht länger auf sich lasten, sondern bringen Sie sie hin zu Jesus. Dazu soll jetzt Gelegenheit sein, wenn wir miteinander stehen werden. Jesus Christus, wir kommen jetzt zu dir und zu deinem Kreuz. Danke, dass du dort die Anklageschrift gegen uns getragen hast. Und was uns jetzt bewusst ist von dieser Anklageschrift, das wollen wir dir jetzt im Stillen sagen und bitten dich um Vergebung dafür. Wir danken dir, dass du am Kreuz unsere Sünde zu deinem Problem gemacht hast und dass du uns vergeben hast. Und so danken wir dir und wir beugen uns vor dir, vor dem König mit der Dornenkrone. Und wir sagen dir, du sollst Macht haben über uns. Du sollst Macht haben über mein Herz, über meine Gedanken, über mein ganzes Leben.
Und wir danken dir dafür.